Herzlich willkommen zum Podcast der Deutschen Mentaltrainerakademie und des Deutschen Bundesverbands Sportmentaltraining. Hier bekommst du monatlich spannende Interviews mit Gästen rund ums Mentaltraining, wo du sicherlich das ein oder andere Goldnugget für dich mitnehmen kannst.
Ja, herzlich willkommen. Wir haben eine spannende Folge heute, denn es ist sozusagen die Episode Nummer 2, die wir mit dir haben, liebe Sophia. Sophia Jung ist heute erneut im Podcast, relativ genau ein Jahr später nach unserem ersten Interview. Und dazwischen ist eine Menge passiert. Erst einmal herzlich willkommen, Sophia. Schön, dass du dir, ich habe es eben schon gesagt im Vorgespräch, schön, dass du dir Zeit genommen hast, wieder bei uns im Podcast der Deutschen Mentaltrainerakademie zu sein. Und ja, vielleicht für all die, die erste Folge nicht gehört haben, Sophia habe ich getroffen im vergangenen Sommer, sogar hier live auf Teneriffa. Zufälligerweise warst du hier im Trainingslager. Du bist Sprinterin, du bist in der Leichtathletik und hast von einem großen Event geträumt. Und damals war das noch die Frage, ob es tatsächlich klappen wird, gesundheitliche Gründe und so weiter. All das, was das Leben ja dann einem noch so in die Karten spielen kann, hatten wir da im Gespräch. Ich habe selbst auch noch mal in den Podcast reingehört heute und um mich für heute noch mal vorzubereiten und habe auch noch mal gedacht, wow, also da steckt so viel drin. Für alle, die es nicht gehört haben, hört euch unbedingt auch nochmal diese Folge an. Aber ihr dürft auch heute gespannt sein und natürlich auch ohne die erste Folge gehört zu haben, heute uns beiden lauschen. Sophia Jung, herzlich willkommen. Toll, dass du da bist.
Ja, hallo an alle. Und ja, vielen Dank, dass ich wieder da sein darf. Es hat das letzte Mal schon super viel Spaß gemacht und ich bin gespannt, was wir heute so besprechen. Ist ja einiges passiert, wie du schon gesagt hast.
Ja, ist ja einiges passiert. Ich bin auch gespannt. Es ist schön, dass du auch gespannt bist. Ich glaube, es gab ein Event in den vergangenen Tagen, auf das du noch viel gespannter warst. Vielleicht kannst du mal alle Zuhörerinnen und Zuhörer mitnehmen. Worauf hast du dich vorbereitet und was war in den letzten Tagen bei dir so los? Oder in den letzten Wochen eigentlich auch?
Ja, also letztes Jahr, als wir gesprochen hatten, habe ich dir noch von meinem größten Traum und größten Ziel, was ich als Sportlerin so verfolgt habe, erzählt. Und zwar war das die Teilnahme an den Olympischen Spielen in diesem Jahr in Paris. Und ich bin tatsächlich in Paris am Start gewesen mit der deutschen 4x100 Meter Staffel und jetzt ganz, ganz glückliche und stolze Bronzemedaillengewinnerin. Was ich mir niemals erträumt hätte und was immer noch total surreal für mich ist. Aber wir haben tatsächlich durch gegenseitiges Vertrauen und sehr viel Disziplin mit großartiger Teamarbeit die Bronzemedaille bei den Olympischen Spielen gewonnen.
Ja, Wahnsinn. Also ich habe es dir jetzt schon auf diversen Kanälen und auch gerade eben schon gesagt, herzlichen Glückwunsch, aber jetzt auch nochmal ganz offiziell hier.
Danke.
Ich weiß gar nicht, wie es sich anfühlen muss. Ich habe sehr viele Bilder natürlich gesehen, habe dich auch verfolgt. Relativ live geht das ja mittlerweile durch Social Media. Und da kriegt man schon Gänsehaut, wenn man das alles so mitbekommt. Deswegen, ja, herzlichen Glückwunsch. Und ich bin natürlich jetzt gespannt, da so ein bisschen auch mal hinter die Kulissen zu gucken. Und wir freuen uns auch als Deutsche Mentaltrainerakademie, jemanden hier mit an Bord zu haben in den Interviews, der wirklich ja mal so ein bisschen Einblick geben kann, auch in die Gefühlswelt einer Sportlerin, die sich, wie du sagst, die sich lange darauf vorbereitet hat, deren Traum das gewesen ist. Und dann steht man da plötzlich und darf da starten. Also wie war es für dich, als du wusstest, okay, ich bin bei Olympia dabei? Vielleicht fangen wir da mal an. Wie hast du es erfahren und wie hat sich das angefühlt in dem Moment?
Ich glaube, die Leichtathletik ist eine Sportart, die sehr, sehr spät vom Deutschen Olympischen Sportbund für die Olympischen Spiele nominiert wird. Ich weiß nicht genau, woran das liegt, aber wir hatten halt einen sehr kurzen Nominierungszeitraum, der aber relativ nah an den am Beginn der Olympischen Spiele geendet ist. Das heißt, wir werden relativ spät nominiert. Und das war natürlich nicht ganz so schön, weil das Datum der Olympischen Spiele ist immer näher gerückt, aber man wusste noch gar nicht so richtig, ob man dabei ist oder nicht. Und dann haben wir über eine ganz normale Nominierungs-E-Mail erstmal vom Deutschen Leichtathletikverband und dann später auch von dem Deutschen Olympischen Sportbund erfahren. Und ich hatte mir das in meiner Vergangenheit immer so unglaublich spektakulär vorgestellt, dass ich da einen riesen Schrei loslasse und alle Emotionen, die man so angestaut oder aufgestaut hatte, bis zu diesem Tag dann einfach so freien Lauf lässt. Aber es war gar nicht so. Ich habe davon erfahren, als ich aus dem Training kam. Ich kam gerade aus der Dusche, gucke auf mein Handy und sehe, ich habe eine neue E-Mail. Und dann steht da hier so, ja, herzlichen Glückwunsch, Sie haben es geschafft. Sie wurden für die Olympischen Spiele in Paris nominiert. Und ich dachte mir einfach nur so, ja, geil, jetzt hast du es geschafft. Und es war eigentlich relativ, ich würde nicht sagen emotionslos, weil in mir drin ist schon sehr, sehr viel losgegangen. Aber ich konnte das nicht so nach außen tragen. Aha. Und ja, dann ging natürlich auch der ganze Trubel schon los. Dann hat man natürlich Kontakt mit den Bundestrainern aufgenommen und dann waren noch einige To-Dos bis quasi zur Abreise zu den Olympischen Spielen zu erledigen, weil ich wurde ja, wie ich eingangs schon gesagt hatte, mit der Staffel nominiert. Das heißt, ich stehe ja nicht alleine auf der Bahn, sondern ich habe noch fünf Begleiterinnen in meinem Team. Also wir sind zu sechs nominiert worden und das heißt, viele Staffeltrainingslager standen noch an und ja, einfach so ein bisschen Teamarbeit, Teamwork und das musste ja alles geplant und organisiert werden und das stand dann relativ schnell im Anschluss dann an und ja, die Vorfreude, die wurde natürlich von Sekunde zu Sekunde immer größer.
Ja, also ist tatsächlich, wie du es gerade beschreibst, musst du gerade auch ein bisschen schmunzeln, ne? Man kommt da gerade aus der Dusche und dann sieht man so, ja, man kriegt ja ständig Nachrichten auf dem Handy und dann kommt da diese Nachricht. Das ist schon so ein bisschen absurd, glaube ich, in dem Moment. Und na gut, dann gehe ich mich jetzt mal anziehen und Business as usual. Ja gut, jetzt müsste ich vielleicht noch ein paar Sachen erledigen. So, das ist schon, das ist natürlich schon irgendwie so ein Switch und das, was du beschreibst, glaube ich, ist dann vielleicht der Umgang damit, man schaltet dann irgendwie in so einen anderen Modus, ne? In so einen Organisationsmodus, der einem ja auch ein bisschen hilft, vielleicht von der Aufregung abzulenken.
Ja, also ich meine, dieses Jahr standen ja neben den Olympischen Spielen auch die Europameisterschaften an, die wir relativ erfolgreich mit Platz 4 beendet hatten. Da hatten wir eine kleine, sagen wir mal, eine ungewohnte Situation, dass sich eine Athletin halt im Vorfeld verletzt hatte und wir mit einer Ersatzläuferin, die noch sehr, sehr jung ist, die ihren Job zwar wahnsinnig gut gemacht hat, aber halt auch aufgrund der Leistungsfähigkeit einer Athletin, die fast 10 Jahre älter ist, nicht mithalten kann, rein körperlich. Okay. Da haben wir dann in Anführungszeichen nur Platz 4 belegt, wo wir im Vorfeld auch eigentlich mit einer Medaille geliebäugelt hatten. Aber das war ja auch schon so eine Situation, die uns auf die Olympischen Spiele vorbereitet hat. Und ich glaube, die Aufregung ist da gar nicht so groß, sondern tatsächlich einfach nur die Vorfreude, weil, wie du schon sagst, wir haben mittlerweile unser Handy, da kommen ständig Nachrichten, Social Media, da kann man ja nichts mehr geheim halten. Und so hat natürlich dann auch die Seite Olympics oder auch Paris 2024 über Instagram schon super viele Insider gezeigt, wie das Olympische Dorf auszusehen hat, in welchem Stadion wir tatsächlich laufen. Mhm. Und dann hat man einfach irgendwann nur noch diese Vorfreude, Mensch, ich will da jetzt auch vor Ort sein, ich will mir mein Bild mit eigenen Augen machen, wie das dort aussieht und einfach auch diesen Moment einfach nur erleben zu dürfen, ganz unabhängig von Leistung, weil man arbeitet, ich habe da eigentlich mein komplettes Leben, seitdem ich Leistungssport betreibe, und das ist ungefähr 2014, 2015, um es einfacher zu rechnen, sagen wir jetzt einfach mal 10 Jahre auf dieses Erlebnis hingearbeitet, wo dieser Traum so realistisch und auch aktiv in meinem Kopf ist. Und da will man es einfach nur erleben, einfach nur dabei sein, da stehen und alles aufsaugen. Und ich glaube, ich habe in keinem Moment irgendwie negative Anspannung oder generell irgendeine Art von Anspannung oder auch Aufgeregtheit gespürt, sondern einfach nur dieses so, hoffentlich geht's bald los, ich will da einfach hin. Das war eigentlich so im Vordergrund.
Ja, das kann ich gut nachvollziehen und eine Frage, die ich mir gestellt habe. Ich hatte bei dir auch Bilder dann im Stadion gesehen irgendwann und also relativ zu Anfang, als du dann, glaube ich, eingetroffen bist. Mhm. Wie war das für dich, das erste Mal in diesem Stadion zu sein,
ja,
wo du weißt, da wird es sein?
Wir hatten in unserer ersten Teambesprechung von unserer Teamkameradin, der Gina Lückenkämper, die ja schon sehr erfolgreich über die 100 Meter Einzel ein paar Tage vor unserer Ankunft gestartet ist, den Tipp bekommen, hier Leute, das Stadion ist von morgens bis abends komplett auf den letzten Platz ausverkauft. Diese Atmosphäre ist einfach sehr besonders. Und nicht, dass ihr da jetzt am Donnerstagmorgen, also dem Tag, wo wir den Vorlauf hatten, da steht und komplett überwältigt seid. Deswegen lege ich euch einfach ans Herz, geht dahin, guckt euch das einfach mal an. Dem Rat sind wir natürlich gefolgt. Und dann haben wir uns einfach irgendwo hingesetzt und haben einfach nur mal so ein bisschen die Atmosphäre genießen können. Und ich weiß auch nicht, wieso das so ist, aber das ist im deutschen Olympiastadion auch so. Die Atmosphäre und diese Magie eines Olympiastadions ist einfach komplett anders. Weil einfach, man merkt halt den Sportlern an, das ist nur alle 4 Jahre dieses Event und es ist auch was Besonderes, da zu stehen. Aha. Genauso merkt man aber auch dem Publikum an, das ist für die wahrscheinlich so ein Once-in-a-Lifetime-Ding, dass man einfach als Zuschauer die Olympischen Spiele anschaut. Und gerade natürlich gepaart mit der Tatsache, dass Tokio 2021 komplett geprägt von Corona und der Pandemie war, 2016 die Olympischen Spiele für viele Europäer einfach unerreichbar waren aufgrund der Entfernung zu Rio, dass sie einfach totale Lust hatten, uns anzufeuern. Und natürlich auch die Nähe zu Deutschland, dass unsere heimischen Fans, unsere Freunde und Familie halt eben auch da sein können. Ich glaube, gepaart aus allen Faktoren ist es einfach eine unglaublich tolle Atmosphäre, die einmalig ist, die wahrscheinlich nie wieder in meiner Karriere so auftauchen wird im Stadion. Und ich war einfach nur positiv überwältigt davon und in dem Moment dann noch mehr voller Vorfreude sozusagen, ein paar Tage will ich da aufstehen und will da laufen. Also das ist sehr, sehr, sehr schön.
Wahnsinn, ja, und auch ein wirklich guter Tipp. Also sind wir auch direkt im mentalen Thema drin im Prinzip, ne? Also mentale Vorbereitung, also dass man dann nicht so umgehauen wird von dieser Atmosphäre, die ja total schön ist, aber es kann einen ja trotzdem total überfordern in dem Moment. Eine Frage, die wir uns auch gestellt haben, jetzt in der Akademie, ist, ob du dich mental nochmal anders auf Olympia vorbereitet hast oder lass mir die Frage einfach so stehen. Hast du dich anders vorbereitet? Gab es besondere Dinge?
Also im Grunde ist ja jede Wettkampfvorbereitung erstmal gleich, weil Wettkampf ist ja erstmal Wettkampf. Ganz unabhängig davon, ob das ein Quali-Wettkampf ist, ob das eine deutsche Meisterschaft ist oder ob das tatsächlich eine internationale Meisterschaft ist, weil ich als Sportlerin den Anspruch habe, bei jedem Wettkampf das Bestmöglichste aus mir rauszuholen, ganz unabhängig davon, welcher Titel oder welche Überschrift diese Meisterschaft quasi trägt. Jetzt ist es aber natürlich so gewesen, dass ich ja wusste, ich fahre dahin, nicht als Einzelsportler, sondern ich fahre dahin als Teamplayer, als Mannschaft quasi mit der 4x100 Meter Staffel. Und da ist natürlich, sind andere Dinge ja auch im Vordergrund. Also nicht nur meine eigene Nase, sondern eben, wie fungiert man als Team? Welche Rolle hat man in dem Team? Wir müssen uns versuchen, gegenseitig zu vertrauen, gemeinsam Ziele formulieren. Und das kann man ja natürlich im Idealfall nur mit den Mannschaftskolleginnen. Das heißt, man hat grundsätzlich eine andere Vorbereitung auf den Wettkampf, weil man anders trainiert, man trainiert viel Staffelwechsel, man hat Teambuilding-Maßnahmen, man hat viele Besprechungen in dem Team, wo man gemeinsam Pläne macht, welche Ziele man hat. Und deswegen würde ich schon sagen, dass ich mich auf die Olympischen Spiele anders vorbereitet habe, aber nicht, weil es den Namen Olympische Spiele trägt, sondern einfach, weil ich nicht 100 oder 200 Meter da gelaufen bin, sondern weil wir als Mannschaft mit der 4x100 Meter Staffel dort gelaufen sind.
Auch nochmal total interessant, dass man ja, weil das ja eigentlich eher in der Leichtathletik ist man ja meistens für sich, aber eben klar, bei den Staffeln nicht. Und dann ist es total spannend, dass man sich ja nochmal mit anderen auch gut arrangieren muss. Also gut arrangieren ist dann auch sehr mild ausgedrückt, es muss ja wirklich hundertprozentig auch alles passen.
Ja, ich bin auch einfach der Meinung, dass man mit einer Staffel in der Leichtathletik nur Erfolg haben kann, wenn man wirklich ein Team ist. Wenn das menschlich einfach harmoniert, dass man einfach auf Augenhöhe kommuniziert und einfach auch auf Augenhöhe die gleichen Ziele formuliert und dass man auch wirklich an das Team und das Können des Teams halt glaubt. Und ich glaube, das macht halt die Staffel in der Leichtathletik auch so besonders, weil wir von Natur aus Einzelsportler sind und wir stehen eigentlich zu sechst immer nebeneinander bei einer deutschen Meisterschaft und sind einfach Einzelkämpfer und wir wollen immer schneller als die Menschen sein, mit denen wir dann aber 3 Wochen später ein Team bilden müssen. Und ich glaube, dass wir das dieses Jahr, oder ich glaube nicht, ich weiß sogar, dass wir das dieses Jahr sehr, sehr gut hingekriegt haben und das natürlich auch zu unserem Erfolg nachher dazu zählt und auch mit in unsere Karten gespielt hat, dass wir uns einfach gegenseitig vertraut haben und halt ja einfach wirklich auch ein Team gewesen sind und das nicht nur, weil wir es mussten, weil wir den großen Namen die deutsche Staffel 4x100 Meter tragen, sondern einfach, glaube ich, weil wir es einfach waren, weil wir es wollten.
Ja, finde ich super spannend und auch total wichtig, was du sagst, weil man das auch aus anderen Sportarten kennt, wo man, ich kenne das aus dem Ultracycling, wo du halt in manchen Disziplinen sozusagen hast du ein Team hinter dir im Van, was hinter dir tagelang herfährt. Und es wird ganz oft wirklich unterschätzt, dass alle ein Team sind und dass es nicht nur den Fahrer da vorne gibt. Ja. Und es gab genug Teams, die schon Did Not Finish hatten, einfach nur, weil sich das Team im Van zerstritten hat oder weil es einfach dann nicht rund lief im Gesamtteam. Also das kommt natürlich auf jeden Einzelnen an, ne? Also
hat ja jeder Einzelne, egal was nachher auf der Bahn passiert und wer von den 6 Mädels, die 4 sind, die auf der Bahn stehen, jeder hat ja einen gleichen Anteil daran, weil jeder hat genau das gleiche Training gemacht, jeder hat genau den gleichen Plan abarbeitet und hat sich genauso auf den Wettkampf vorbereitet. Und das finde ich halt tatsächlich in der Leichtathletik ein bisschen schade, dass immer eigentlich nur die 4, die nachher über die Ziellinie gelaufen sind, so den Main-Fokus quasi haben, also diesen Hauptfokus, weil im Hintergrund sind noch 2 andere wahnsinnig talentierte Athleten und Athletinnen, die auch die Aufmerksamkeit eigentlich verdient hätten. Aber in der Leichtathletik, glaube ich, ist es halt aufgrund der Tatsache, dass es eigentlich immer nur Einzelsportler sind, dieses Wort Team immer noch ein bisschen fremd. Ich hoffe, das ändert sich mal über die nächsten Jahre, weil eine Staffel kann man einfach nur laufen, wenn man Team ist. Das ist einfach
Also für mich ist es auch wirklich, ich habe ja dann auch natürlich die Videos immer mal wieder überall gesehen und was mich dann sehr beeindruckt, ist halt wirklich dieser Moment, dieser Staffel, dieser Stabübergabe. Das ist einfach mich, also ich erinnere mich an eine Sequenz, da habe ich mit irgendwem zusammen wo gesessen und wir haben es geguckt und dann gab es das nochmal so in Zeitlupe und habe ich gesagt, ich glaube, ich wäre die schon längst weg wäre und nichts mitgenommen hätte, weil das für mich wirklich, das ist ja, das muss ja einfach so sitzen. Also klar, für mich ist es wahnsinnig faszinierend. Für dich oder für euch steckt da einfach total viel Training rein, aber das ist ja auch schon genau der Moment, wo man sich kennen muss und wo man wirklich so aufeinander abgestimmt sein muss, ne? Dass das sitzt, das ist ja auch eine Verantwortung dem Team gegenüber im Endeffekt.
Genau, und das macht, finde ich, den Staffellauf halt auch ein bisschen spannend, weil natürlich könnte man per se sagen, die USA hat die 4 schnellsten Einzelläuferinnen, natürlich müssen die zuerst das Staffelholz rein rechnerisch über die Ziellinie bringen. Aber ganz oft ist es halt so, dass man mit guten, sauberen, vor allen Dingen schnellen Wechseln gar nicht die allerschnellsten Frauen der Welt braucht, um auch vorne mitzulaufen. Und dieser Staffelwechsel, der ist hat einen sehr, sehr hohen Schwierigkeitsgrad. Einfach, weil man in Höchstgeschwindigkeit des Anlaufenden und der entwickelnden Geschwindigkeit des Ablaufenden versucht, einmal für einen Moment kurz die gleiche Geschwindigkeit zu haben, dass man das Staffelholz halt übergeben kann. So, weil das Ziel ist ja, dass das Staffelholz einmal durch den Startläufer beschleunigt wird aufs Höchsttempo und das dann immer wieder von Läufer zu Läufer wie so eine Fackel übergeben wird, damit die Geschwindigkeit quasi des Staffelholz nur einmal beschleunigt wird und im Ziel quasi mit der gleichen Geschwindigkeit, im besten Fall sogar noch mit einer höheren Geschwindigkeit, ins Ziel getragen werden kann. Und Ja, das ist sehr, sehr komplex zu, ja, was heißt zu erlernen, tatsächlich nicht zu kommen. Also ich glaube, Übung macht den Meister in vielen Dingen, klar, auch im Staffellauf. Aber man muss es halt auch können. Und da ist halt eben auch, du hast 30 Meter Wechselraum. Und in den 30 aha, Metern muss dieses Staffelholz irgendwie in die Hand der ablaufenden Person gebracht werden. Und da muss aha, natürlich die ablaufende Person vollstes Vertrauen auf die anlaufende Person haben, weil mhm, ja nur die anlaufende Person das Ganze managen kann, weil die andere Person ja keine Augen im Hinterkopf hat, um zu gucken, was klar, da abgeht. Ja, das erfordert halt einfach viel Teamgeist, viel Vertrauen und eben natürlich auch im Endeffekt auch können, dass man es kann, aber das sind auch, glaube ich, Fertigkeiten, die man erlernen kann. Aber ja, das macht klar, halt den Staffellauf so interessant, weil du kannst die schnellsten Läuferin haben, wenn der Wechsel einfach ja, einfach reinhaut zeitlich gesehen, weil der einfach langsam war, dann musst du ja immer wieder das Staffelholz neu beschleunigen. Und dann sind aber vielleicht andere Nationen, die auf dem Papier nicht die schnellsten vier Läufer der Welt stellen, aber dafür fantastische Wechsel auf die Bahn zaubern, im Endeffekt mhm, schneller. Und wir Deutschen, wir wissen halt, dass wir zwar gute und schnelle Läuferinnen haben, zwar nicht die mhm, schnellsten, aber halt super viel Zeit und Energie in das Staffeltraining investieren. Und da halt eben mhm, Fokus drauf legen und dann trotzdem aber oben mit dabei sein können.
Mhm. Ja, die Details, ne, die es dann am Ende ausmachen, ja, also die Feinarbeit, sag ich mal, das ist dann das, was zählt. Also ich finde es auf jeden Fall total faszinierend, dass das möglich ist. Also, das, also wenn man es dann auch so in Zeitlupe nochmal sieht, dann denke ich so, wow, das muss auch schon ganz schön Pressure sein, wenn ich da stehe als Läuferin ja, und ich weiß, jetzt gleich kommt jemand von hinten, ey, und das muss jetzt echt sitzen. Also ja, das ist, glaube ich, schon ein ziemlicher Druck auch. Hast du eine ja, Lieblingsposition? Du bist ja als Erste gestartet und dann fällt ja zumindest ein Teil dieser Übergabegeschichte weg.
Genau.
Gibt es eine Lieblingsposition, beziehungsweise ich schließe eine Frage an, warum hat man welche Position? Wusstest du von vornherein, du bist vorne?
Also ich bin in der Jugend und in der Jugend hatten wir schon sehr, sehr viele internationale Staffelmedaillen gewonnen. Da bin ich immer auf der Position 3 gelaufen. Mhm. Und seit diesem Jahr laufe ich die Position 1. Und mhm, ich sage immer, ein guter Staffelläufer sollte grundsätzlich jede Position laufen können.
Ja.
Das heißt, du musst in der Regel, die Grundsache ist, das sagen wir mal ABC vom Staffellauf, du musst schnell 100 oder 200 Meter laufen können, dann musst du gut ablaufen können und dann musst du Staffelholz gut übergeben können. Und wenn du diese mhm, drei Dinge beherrschst, dann bist du grundsätzlich schon mal geeignet für eine Staffel. Jetzt mhm, ist es aber natürlich so, dass jeder Athlet nochmal eine Individualität mitbringt. Der eine, mhm, der ist besonders schnell durch die Kurve. Zum Beispiel Gina Lückenkämper, das ging ja durch die Presse, dass sie die schnellste Frau der Welt durch die Kurve war. Das heißt, mhm, wir haben ja einen totalen Vorteil, wenn wir Gina in der Kurve einsetzen. Natürlich wäre Gina auf Position 1, 2 oder 3 auch wahnsinnig schnell, keine Frage, weil die halt einfach eine super schnelle Frau ist. Ja. Aber wir haben natürlich einen Benefit, wenn wir eine haben, die da richtig ihre individuelle Stärke entfalten kann. Und so mhm, ist es halt bei mir, dass halt die Bundestrainer gesagt haben, hier, die ist auch eine richtig gute Kurvenläuferin. Das heißt, ich bin halt ja, in der Kurve fast so schnell wie auf der Geraden. Wäre mhm, das sehr gut, wenn wir dir eine Kurvenposition geben. Dazu bin ich halt auch relativ flink aus dem Startblock. Naja, dann ist es relativ naheliegend, dass man mich auf die 1 setzt. Dann gibt es mhm, natürlich noch Sprinterinnen, die halt im fliegenden Bereich, so wie zum Beispiel Lisa Meyer, die auf Position 2 gelaufen ist, wahnsinnig mhm, schnell ist. Das heißt, fliegend kommen die halt, die laufen ohne Startblock natürlich los, weil ich bin ja die Einzige, die aus dem Startblock gelaufen ist. Die kommt mhm, dann relativ fliegend auf eine sehr, sehr hohe Geschwindigkeit und kann die halt sehr lange halten. Das heißt, die ist halt dann eher für Position 2 oder 4 in Betracht. Und mhm, aufgrund dieser individuellen Eigenschaften, die halt so ein Sprinter mitbringt, wird eine Staffel zusammengesetzt. Aber ja, ich würde auch sagen, dass jeder von uns Damen, wenn irgendwie ein krasser Ausfall gewesen wäre, mit mehreren Leuten hätten sich verletzt und wir hätten die Staffel grundlegend irgendwie neu aufstellen müssen, hätten wir auch alle unseren Job relativ gut gemacht, hätte man mich auf Position 4 gesetzt und wen anders in den Start.
Ja.
Das erwarte ich aber auch von jedem, der da halt auf so hohem Level Staffel läuft. Aber ja, wir wollen am Ende des Tages das bestmöglichste Ergebnis erreichen und da müssen wir natürlich gucken, welche Frau und welche Sprinterin bringt welche Fähigkeiten mit.
Mhm. Auch nochmal interessant, wie viel, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht, dass natürlich du startest dann aus dem Block, jemand anders startet quasi im Stand.
Genau,
also ist ja, auch echt interessant, wie wie kleinteilig, also wie differenziert diese ganzen Abläufe dann ja auch doch nochmal sind, ne? Also,
genau. Ja. Aber da muss ich sagen, da haben wir zum Glück ein Bundestrainer-Kompetenzteam. Mittlerweile machen das mehrere Bundestrainer zusammen, die sich da beraten, die uns die Entscheidung abnehmen. Also wir Athleten entscheiden das halt nicht, wer läuft auf welcher Position, sondern dazu haben wir halt die Trainer und die Trainer haben einen Top-Job gemacht, das muss man auch einfach nochmal betonen. Die haben uns über die letzten Jahre wahnsinnig gut betreut, sonst wäre natürlich das Ergebnis an der Stelle auch nicht so gekommen.
Ja. Ja, Grüße gehen raus. Das sind immer die Menschen hinter den Kulissen, ne? Das ist halt klar. Da gehört ja auch, ich meine, das, was man dann sieht auf der Bahn, ist ja nur das Ergebnis einer langjährigen Arbeit. Also von wirklich harten Trainingstagen und Einheiten und viel Achterbahnfahrten. Also wir hatten es im letzten Interview, also was einem alles so passieren kann. Und wenn man halt viel macht, dann kann auch viel passieren, ne? So ist das eben. Und deswegen ganz wichtig, dass man weiß, da gehören immer viele verschiedene Menschen und auch viel, viel, viel Vorarbeit dazu. Es ist nur so ein kleiner Ausschnitt, den man am Ende sieht.
Ja.
Wenn wir mal nochmal ins Rennen reingehen, kannst du dich erinnern, was du kurz vor dem Start gedacht hast oder was dir so, wie ging es dir? Also was war da los in deinem Kopf, in deinem Körper?
Ich war in der Tat schon nervös. Normalerweise bin ich relativ entspannt. Also ich finde, so eine grundlegende Anspannung und Nervosität braucht man einfach, um nochmal so die letzte Leistungsfähigkeit aus dem Körper rauszukitzeln, keine Frage. Aber ich war schon gut nervös, einfach weil ich ja ein paar Tage vorher schon mal in dem Stadion gewesen bin und ich wusste, dass die Bude bebt, dass da richtige Stimmung ist. Das heißt, ich war natürlich total voller Vorfreude, aber auch ein bisschen nervös, einfach weil man weiß, es ist jetzt eine Situation, ich stehe hier nicht alleine auf der Bahn, ich stehe hier für das Team auf der Bahn und ich will natürlich nachher das allerbestmöglichste aus mir rausholen, um dem Team bestmöglichst Nutzen zu schenken und nutzen zu können. Und da hat man natürlich dann auch so eine gewisse Leistungserwartung und Haltung an sich, dass man jetzt wirklich hier den Lauf des Lebens macht, weil man sich natürlich ja auch selber und auch dem Trainerteam und allen möglichen Leuten halt auch so ein bisschen beweisen will, hier, hey, ich stehe hier nicht ohne Grund und ich gehöre hier irgendwie auch hin. Und kurz vor dem Lauf hatte mir dann mein Trainer nochmal beim Warm-up-Track gesagt, hier, Sophia, und wenn dir das einfach zu viel wird mit den Leuten im Stadion, konzentrier dich auf die Bahn, guck nur auf die Bahn, geh nochmal durch, worauf du dich fokussierst. Und dann nach dem Lauf, wenn ihr alles erfolgreich absolviert habt, dann guck dich mal im Stadion um und dann genieß mal die Atmosphäre. Weil so 80.000 Leute, wenn du das nicht jeden Tag irgendwie so gewohnt bist, können auch erstmal so ein bisschen, ja, nicht einschüchternd, aber schon auch mal so ein bisschen so eine Wow, so ein Wow-Effekt in dir hervorrufen. Und da bist du ganz schnell nicht mehr in deiner Konzentrationsspanne drin. Ja, gesagt, getan. Ich habe mir dann gedacht, komm, bevor ich mich jetzt hier großartig umgucke und noch nervöser werde, habe ich tatsächlich erstmal meinen Startblock ganz entspannt eingestellt und bin dann nochmal im Kopf durchgegangen. Ich habe ein bisschen so mit mir selber geredet und habe gesagt, hier, hey, du weißt, was du kannst. Wir werden jetzt hier gleich einen super Start hinbrezeln. Dann geht's Vollgas durch die Kurve und dann geht's mit Attacke in den Wechselraum und dann wird Lisa so schnell wie es geht das Staffelholz gegeben und dann hast du deinen Job hier erledigt. Und habe mich halt einfach quasi immer wieder drauf konzentriert und mir gesagt, was ich jetzt hier zu machen habe. Und so konnte ich dann die Zeit überbrücken, bis dann die Kamera kam zur Vorstellung. Als Startläuferin bist du ja immer das Bild, das Gesicht der Staffel, sag ich mal. Und dann hast du dann noch freundlich in die Kamera gewunken und dann kam dann hier das Startsignal on your mark und dann ist wirklich sowieso alles vergessen. Dann bist du nur noch so gepolt als Sprinter auf diesen Startschuss, so schnell es geht zu reagieren und dann in dem Lauf hast du auch nicht mehr viel gedacht, sondern ich habe mir dann nur noch gedacht, wow, das hier ich heute echt schnell, Attacke in den Wechselraum rein. Und dann hatte Lisa auch schon, als ich wieder den nächsten Gedanken fassen konnte, das Staffelholz. Und weil dann so viel Spannung auf einmal abfällt, habe ich dann nur noch der Lisa hinterher gebrüllt und habe dann als Startläuferin zugesehen, wie wir das Staffelholz dann ins Ziel getragen haben. Und danach habe ich mir dann mal die Atmosphäre im Stadion angeguckt und war sehr überwältigend, was das hier wirklich für eine Magie war und wie toll das eigentlich war, dazustehen.
Also, wow, ich habe gerade gedacht, eigentlich wäre es mal total interessant, so eine so Kommentatoren sozusagen gar nicht von außen, sondern mal wirklich während eines Laufs, genau wie du es jetzt gerade beschrieben hast, mal von, also nochmal nach, also rückblickend quasi von euch und euren Köpfen zu bekommen und das quasi zu sehen. Weil das ja nochmal eine ganz andere Geschichte ist, die ihr quasi euch erzählt und wie ihr dann unterwegs seid und was ihr denkt. Das finde ich einfach nochmal total beeindruckend, weil ich habe so das Gefühl, ich bin gerade mit auf der Strecke, also so, weil ich das so richtig nachfühlen kann. Und das, was du sagst, was man dann immer so schön gesehen hat, wenn dann quasi, wenn ihr euch dann gegenseitig nochmal angebrüllt habt und nochmal motiviert habt, das fand ich, also gepaart mit diesem Wechsel, mit diesem wahnsinnig, da ist ja eine Dynamik drin, das ist ja wirklich der Hammer. Und dann wird noch hinterhergerufen irgendwie und angefeuert. Ich finde, da steckt so viel Leidenschaft einfach drin. Also das ist so, wo man merkt, okay, das ist so wirklich so once in a lifetime Moment. Das hat man in den Momenten, finde ich, so richtig gespürt. Also es war total schön.
Ja, unser Motto war halt auch wirklich so all or nothing. Wir wussten halt, diese lang ersehnte Medaille auf internationaler Bühne, sag ich mal, die ist fällig. Ich meine, 2022 wurden die Mädels Dritte bei der Weltmeisterschaft in Eugene. Aber so eine Olympiamedaille ist nochmal was anderes. Und in Rio wurden sie Fünfter, in Rio wurden sie Vierter, in Tokio wurden sie Fünfter. Das heißt, irgendwie war es immer greifbar, aber es hat nie so geklappt. Und wir wussten so, Paris, es wird unser Jahr, es wird unsere Meisterschaft, unsere Spiele, wo wir mit Medaille nach Hause fahren. Und da musst du dein komplettes Herz auf der Bahn lassen, komplett ausschütten. Mhm. Alles geben, was dir in dem Tag in den Schoß gelegt wurde und einfach nur sich gegenseitig vertrauen, dass jeder das auf der Bahn heute lässt, was er auch versprochen hat zu geben. Und in den Momenten, wo man das Staffelholz abgibt, dann hat man natürlich seinen Job irgendwo gut auch richtig gemacht, weil sonst wäre es ja nicht bis dahin gekommen. Aber danach liegt es halt nicht mehr in deiner Hand. Und da schreist du die Leute einfach nur noch an, in der Hoffnung, damit irgendwas noch bewegen zu können, obwohl das ja totaler Quatsch ist eigentlich. Aber ich glaube, das ist einfach so diese Anspannung, die dann nochmal kurz raus muss. Und da bietet sich ja mal so ein kurzer Schrei nach dem Wechsel ganz gut an.
Na klar, für den anderen oder für die andere ist es ja auch super. Also ich meine, das ist, man kriegt ja diese Energie dann auch einfach mit. Und also das, ich glaube, es überträgt sich auch. Es ist quasi auch eine Staffelübergabe, sozusagen die Emotionen zu übergeben. Also
es ist auch total verrückt, wie man aufeinander geschult oder gepolt, besser gesagt, ist, weil wir haben uns schon öfter mal so die Frage gestellt. Klar, da waren jetzt so zwischen 75 und 80.000 Leute, die einen wahnsinnigen Lärm machen nach dem Startschuss. Und warum sollte man dann das HEP, also zur Übergabe, damit jemand weiß, er muss jetzt den Arm rausmachen, gibt es ja dieses Wort HEP. Ja, das sagen wir ja. Damit als das Signal für den Ablaufenden, er muss jetzt den Arm zur Staffelübergabe rausmachen. Und da haben wir uns schon immer gefragt, warum? Ich meine, das sind ja auch 8 oder 9 Nationen, die gleichzeitig mehr oder weniger an dem Wechselraum ankommen und jeder schreit HEP, gepaart mit 75 oder 80.000 jubelnden Menschen. Wie hört man bitte das HEP von der Person, die gerade, also was ist jetzt mein HEP so nach dem Motto, was ist jetzt mein Signal, dass ich den Arm rausmachen muss? Aber man hört es immer, man weiß immer, wann die Teampartnerin das sagt und man hört auch noch nach 80 Metern, dass die Teampartnerin einem hinterher brüllt. Ich weiß nicht wieso, ob wir da diese, sagen wir mal, erstmal im Moment diese störenden Jubelgesänge der Tribüne ausblenden können und das erst wahrnehmen, wenn so quasi der Job getan ist, weil das ist ja total verrückt, da sind ja so viel Dezibel drin, aber man hört immer seine eigene Teampartnerin, das ist ja auch verrückt, aber irgendwie funktioniert das.
Ja, das ist der wundersame Fokus und ich denke mal, das ist ja auch ein mentales Training, das ist ja einfach auch was man trainieren kann und was dann total unwirklich erstmal wirkt, aber offensichtlich funktioniert es ja. Das ist und für alle ja dann auch. Also tatsächlich eine sehr spannende Frage, weil ne, das ist ja was wir oft im mentalen Training sagen, man sollte die Dinge vorher trainieren, aber ihr werdet in den wenigsten Fällen es simulieren können, dass ihr 80.000 Zuschauer im Stadion habt und einfach mal ausprobiert, ob ihr euch hört.
Das wird wahrscheinlich nicht gehen.
Ich habe noch mal eine Frage, du hast schon gesagt, olympisches Dorf. Das ist ja auch so ein bisschen Mikrokosmos, in den man dann da eintaucht. Und das ist ja alles auch sehr aufregend, denke ich mal, und ein sehr besonderes Gemeinschaftsgefühl. Hast du es geschafft, da in deinen Routinen zu bleiben, die dich mental unterstützen? Oder ist man da sehr abgelenkt, weil so viele Menschen mit einem da sind und das Leben so ein, ich sag mal, ein anderes in dem Moment ist?
Ja, ich glaube, es ist immer das, was man draus macht, ne? Also natürlich sollte man diesen besonderen Flair im Olympischen Dorf genießen, den sollte man auch zulassen und auch annehmen, aber auch nur bis zum gewissen Punkt, ne? Also das ist natürlich jetzt ein bisschen schade für uns gewesen. Die Leichtathletik ist ja immer in der letzten Woche der Olympischen Spiele. Und dadurch, dass halt die Staffel eines der letzten Events gewesen sind, sind die Staffelmädels relativ spät erst angereist. Das heißt, wir hatten eigentlich nur noch 6 Tage vor Ort, bis dann die Olympischen Spiele zu Ende waren. Das heißt, in der ganzen Zeit vor unserem Wettkampf war halt nicht viel mit, wir laufen großartig durchs Olympische Dorf, wir gucken uns noch super viele andere Sportarten an, sondern der Wettkampf stand natürlich im Mittelpunkt und sollte unser Fokus sein und war auch unser Fokus. Und natürlich haben wir am Anreisetag uns erstmal die Gegend angeguckt, wo sind wir denn hier überhaupt? Und natürlich will man so ein bisschen den Flair mitnehmen. Aber dann war halt ab dem nächsten Tag auch schon wieder, nee, also übermorgen ist Wettkampf, wir müssen jetzt mal die Beine hochlegen, jeder ist in seiner Routine drin. Mhm. Und wenn du die Möglichkeit, also die Möglichkeit hast du auf jeden Fall, dich zurückzuziehen, du musst sie halt nur für dich in Anspruch nehmen und dich selber halt zurückziehen und dich nicht davon so überwältigen lassen. Deswegen ist mir das relativ gut gelungen, einfach weil ich halt wusste, was auf dem Spiel steht, dass ich hier nicht für mich alleine bin, ich bin hier mit einem Team, wir arbeiten hier zusammen am Teamerfolg und an der Medaille und da muss halt einfach jeder an einem Strang ziehen und da war klar, dass wir hier nicht viel rumrennen, dass wir nicht viel links und rechts machen und uns auch nicht viel mit Freunden und Familien treffen, die halt auch vor Ort in Paris waren, sondern der Wettkampf steht im Fokus. Und für mich persönlich hat das ganz, ganz gut funktioniert, einfach weil man sich nicht ablenken lassen sollte. Natürlich ist es super aufregend gewesen. Aber ich glaube, das kann auch relativ schnell kippen in so eine Überforderung und Reizüberflutung. Deswegen finde ich, so wie wir das gemacht haben, war ganz gut. Wir haben halt am Anfang immer so jeden Tag 1-2 Stunden ein paar Sachen erkundigt, sind ein bisschen rumgelaufen. Das hat dann aber auch gereicht, weil du musst dich ja auch körperlich einfach schonen, nicht nur mental, sondern du kannst ja jetzt nicht jeden Tag 20.000 Schritte durchs Olympische Dorf rennen, wenn du 2 Tage später Wettkampf hast. Deswegen würde ich sagen, ist mir das gut gelungen. Ich bin dann in meinen Routinen drin geblieben und kann mich da echt nicht beschweren. Also das lief für mich ganz gut.
Ja. Ja, ich glaube, es ist halt sehr verlockend, ne? Also gerade wenn es das erste Mal ist, was du sagst, die ganzen Reize, Impulse, und ich glaube, da gehört auch eine ganze Menge Selbstdisziplin einfach dazu und auch eine Menge Training vorab, dass man bei sich bleiben kann. Das ist, glaube ich, die hohe Kunst am Ende, ne? Also ich glaube, da kann man sich dann auch selber auf die Schulter klopfen, weil ich glaube, es ist super leicht, sich da verleiten zu lassen. Von den ganzen, also von allem, was da stattfindet. Na, egal ob Menschen, Sportarten, Events, whatever, Paris.
Ja, das stimmt schon, aber da muss ich halt dazu sagen, ich war halt das Küken in der Mannschaft und ich war halt von 5 älteren Frauen begleitet, die halt mindestens schon zum 2. Mal, wenn nicht sogar schon zum 3. Mal bei Olympischen Spielen waren. Und wir haben halt super viel zusammen im Team gemacht und haben eigentlich immer Ruhephasen, Essenszeiten etc. schon auch zusammen gemacht, sodass man sich da ja ein bisschen orientieren konnte. Das hat mir natürlich auch geholfen. Aber wenn du natürlich alleine da ohne irgendwie so einen, sagen wir mal, einen Team-Captain oder Anhaltspunkt, den du halt hast, da durchs Dorf rennst, dann kannst du dich schon relativ schnell verlocken und verleiten lassen. Das stimmt schon.
Das glaube ich gern. Jetzt gab es ja ein Ereignis, was nicht ganz so erfreulich für dich war. Du hast dich verletzt. Ich weiß nicht, kannst du mal ganz kurz berichten, in welchem Moment du das für dich festgestellt hast und was dir da als erstes so durch den Kopf ging?
Ja, also ich bin ja den Vorlauf gelaufen als Startläuferin und ich wäre ja auch als Startläuferin im Finale gelaufen, hätte ich mich nicht verletzt. Aber nach dem Vorlauf, als ich Lisa das Staffelholz gegeben hatte, habe ich einfach gemerkt, dass da so in meinem Oberschenkel sich auf der linken Seite das ein bisschen anders als rechts anfühlt. Und ich meine, ich bin jetzt 25, bin seit 10 Jahren in der Branche ich habe schon sehr, sehr oft Signale meines Körpers nicht hören wollen und musste dann leider für Wochen ein bisschen leiden und Reha-Training machen, weil ich mir eine schwere Verletzung zugezogen hatte. Und das war halt einfach nach dem Vorlauf, nach der Staffelübergabe so ein Warnsignal von meinem Körper. Und da habe ich schon, bevor wir das Staffelrohr jetzt ins Ziel gebracht haben, schon gedacht, oh, fühlt sich nicht ganz so super an. Aber da bringt es einem ja auch erstmal nicht zu hyperventilieren, sondern wir haben dann erstmal uns gefreut, dass wir die sichere Qualifikation für das Finale geschafft haben. Das stand hier erstmal im Vordergrund, waren dann erstmal bei super vielen Interviews. Und als wir dann zurück in unsere Aufwärmzone, ins Physiozelt und zu unseren Trainern gekommen sind, habe ich dann halt mal gesagt, hier, ich spüre da so unterschiedliche Spannungsverhältnisse, ich müsste mal relativ zeitnah zum Physiotherapeuten. Der hat dann die Spannung auch rausgenommen, waren dann aber nochmal beim Arzt, der hat einen Ultraschall gemacht und naja, man hat ja so ein Körpergefühl. Man weiß ja, ob das einfach nur was ist, was eingeklemmt ist, was einem keine Sorgen bereiten sollte, dass man am nächsten Tag auch wieder super leistungsfähig ist oder dass man halt einfach so ein Bauchgefühl hat, so nee, das wird halt nichts mehr. Und leider habe ich relativ schnell, auch ohne dass ein Physio oder Arzt zu mir gesprochen oder ein Trainer zu mir gesprochen hat, festgestellt, ich glaube, mein erstes Bauchgefühl war halt, ich glaube nicht, dass ich morgen in dem Finale als Startläuferin antreten kann. Mhm. Das habe ich auch relativ schnell zu meinen Trainern und Bundestrainern kommuniziert, einfach weil man abwägen muss. Natürlich steht man da in einem Olympiafinale und das ist das, wofür ich mir 10 Jahre lang wirklich den Hintern aufgerissen habe. Aber ich stehe da halt nicht alleine. Hätte ich da in einem 100- oder 200-Meter-Finale gestanden, hätte ich gesagt, gehe ich das Risiko für mich, für meine Gesundheit und meinen Körper ein und für meine Leistung vor allen Dingen. Es kann gut gehen, es kann nicht gut gehen, aber ich kann mich nicht auf die Bahn stellen, zu meinen Trainern und zu meinen Teamkollegen in die Augen schauen und sagen, wir holen hier heute eine Medaille bei Olympischen Spielen. Ich bin in dem Team das größte Risiko gewesen, dass wir das Staffelholz nicht ins Ziel bringen, weil ich mich einfach nach x Metern aus dem Startblock hätte verletzen können. Und das habe ich halt unter viel Schmerz und Tränen eingesehen, dass ich da einfach mich nicht besten Gewissens dahinstellen kann und irgendwie ein Mehrwert fürs Team wäre. Einfach auch mit dem Wissen, dass wir 2 Ersatzläuferinnen dabei haben, die auch wahnsinnig schnell sind, die den Job auch richtig, richtig gut machen können und die halt eher das Staffelholz zu Lisa bringen können als ich, weil es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du deinen eigenen Körper überschätzt, dich nach 80 Metern mit einem verletzten Muskel auf der Bahn irgendwie quälst und das Staffelholz ist nicht zu anderen Läuferinnen gekommen. Ja. So, das ist der Fakt Nummer 1. Und der Fakt Nummer 2 ist, dass ich halt ein wahnsinnig großer Kopfmensch bin und es mir nachher nichts bringt, wenn ich da keine 102% geben kann, sondern nur 97%, weil ich mir jederzeit denke, kacke, hoffentlich reißt mir der Muskel nicht. Da bin ich genauso kein Mehrwert fürs Team, weil es geht immer noch um eine olympische Medaille und nicht um das Gewinnen von einer, weiß ich nicht, Landesmeisterschaft. Sondern wir haben alle Jahre, viele, viele etliche Jahre, viele Höhen und Tiefen durchlebt, um uns diese Medaille irgendwie zu verdienen. Und ich will nicht der Punkt sein, der es dann zum Scheitern bringt. Und natürlich war das eine super schmerzliche Entscheidung, die ich treffen musste. Aber ich bin, und da bin ich auch froh drum, bis heute noch in keiner Sekunde irgendwie nachdenklich darüber oder irgendwie traurig, dass ich die Entscheidung getroffen habe oder ärgere mich darüber, einfach weil ich weiß, es war die richtige Entscheidung. Und in dem Moment, wo die Mädels dann mit Alex, mit unserer Ersatzläuferin, als Dritte über die Ziellinie gelaufen sind, wusste ich so, boah, und genau das hätte ich halt riskiert. Das hätte ich mir nie verziehen. Und deswegen, bin ich zu diesem Entschluss gekommen. Auch wenn es wehgetan hat.
Ja, es finde ich wahnsinnig, also ich finde es total schön, dass du das, also wie du das teilst und deine Gedanken dazu. Ich habe dir ja schon nach unserem Treffen hier und auch nach dem Interview gesagt, ich mag, dass du bist wahnsinnig reflektiert und ich finde das einfach sehr, sehr faszinierend. Also deine Herangehensweise an solche Dinge. Und deswegen finde ich das auch in der Situation total schön, dir zuzuhören. So, das irgendwie finde ich, macht es auch Mut, weil ich erlebe ganz häufig, ich habe es jetzt bei einer anderen Sportlerin erlebt, die ausgestiegen ist aus einem Langdistanzradrennen, Und natürlich denkt man dann oft am nächsten Tag, habe ich die richtige Entscheidung getroffen? Hätte ich nicht vielleicht doch noch? Aber in dem Moment, wo man drüber nachdenkt, ist man ja auch an einem anderen Punkt und es geht einem vielleicht ein kleines bisschen besser. Man ist mal ausgeschlafen und so weiter. Es ist immer einfacher, später zu sagen, ja, das hätte ich auch anders entscheiden können.
Ja.
Aber so wie du zu sagen, das war genau richtig so und es war genau aufgrund der Bilder, die ich dann gesehen habe, genau richtig so. Das ist, glaube ich, was, das kann man sich echt speichern und sich einfach für die Zukunft auch merken. Das ist jetzt so einfach gesagt, ne? Aber.
Ja. Ja, also ich bin jetzt zurückblickend stolz auf mich, dass ich so klar, trotz der ganzen Emotionalität, die dahinter steckt, diese Entscheidung treffen konnte. Und halt auch von Anfang an so krass hinter dieser Entscheidung gestanden habe, weil ich bin die, die meinen Körper am meisten kennt. Ich weiß, wie ich mich verhalte, wenn ich weiß, ich habe da irgendwie, ich spüre da was in der Muskulatur, da bin ich direkt immer die, die eher so auf die Bremse geht und sagt, bloß nicht zu viel, einfach aufgrund meiner Vergangenheit, weil ich ganz oft diese Bremse nicht eingelegt habe, sondern immer Vollgas draufgelaufen bin und mir dann schlimmere Verletzungen zugezogen habe. Und naja, man lernt hier so ein bisschen aus seinen Fehlern und ich wollte halt nicht schon wieder einen Fehler machen. Meine Gesundheit natürlich auch, die irgendwo ja auch wichtig ist, die man schützen sollte und irgendwo auch auf dem Spiel stand, wenn ich mir nachher die Sehne oder den Muskel reiße. Und halt eben auch unter dem Gesichtspunkt, dass ich weiß, dass ich mit so einer Einstellung einfach kein Mehrwert fürs Team an dem Abend gewesen wäre. Und ja, es war wirklich rückblickend die allerbeste Entscheidung und es wurde ja am Ende dann mit der Bronzemedaille belohnt und ja, es ist so ganz verrückt. Das schreibt irgendwie die Geschichte Olympische Spiele nochmal irgendwie ganz individueller für mich und nochmal ein bisschen emotionaler. Ich habe wirklich jede Emotion innerhalb von 48 Stunden erlebt. Das war wirklich der Wahnsinn.
Ja.
Ja.
Ja, das glaube ich. Also auch wirklich eindrucksvoll und ja, danke auch wirklich fürs Teilen an der Stelle. Und ich finde persönlich die, also ich hätte jetzt gar nicht gewusst, wie geht denn dann sowas weiter? Die Regularien und so weiter kenne ich auch nicht in dem Kontext. Und ich fand es total schön, dass ihr dann ja später wirklich überall auch gemeinsam zu sehen wart und auch alle eine Medaille bekommen hattet und das wirklich auch als Team gefeiert wird. Ja. Aus gutem Grund, also berechtigterweise, ne? Also, und dass ihr, genau das, was du sagst, dass ihr halt immer mit mehr Leuten auch antretet, als die, die erstmal zu sehen sind.
Genau.
Und das ist dann umso mehr eine Teamgeschichte und auch ein Teamerfolg, wo alle dran beteiligt waren. Und alle werden auch quasi dafür belohnt am Ende.
Genau, das war schon echt schön, dass ich da mit aufs Treppchen konnte. Ein bisschen schade war es natürlich für unsere zweite Ersatzläuferin Lisa Marie Quaillet, die halt keine Medaille bekommen hat. Und das finde ich halt in der Leichtathletik so total blöd, wenn man das mal an der Stelle so sagen darf. Wir sind 6 Mädels, die nominiert werden für den Staffelpool. Aus den 6 werden 4 Athletinnen aufs Papier geschrieben, die dann nachher die 4x100-Meter-Staffel laufen. Und es kann natürlich immer mal was passieren, so wie jetzt in meinem Fall, wo wir auf eine Ersatzläuferin, vielleicht sogar auch eine zweite Ersatzläuferin zurückgreifen müssen. Das heißt, es hat schon eine Berechtigung, dass das Team aus 6 Leuten besteht. Dass dann aber am Ende nicht alle 6, auch wenn nur 4 vielleicht gelaufen sind, alle 6 aufs Podium dürfen, finde ich einfach ein bisschen schade, weil jeder hatte irgendwie einen Anteil dran. Ja. Ich hoffe, dass sich das irgendwann in der Leichtathletik nochmal ändern wird, weil das finde ich einfach nicht fair an der Stelle.
Ja, also das denke ich, ist auch nachvollziehbar, dass das irgendwie ja auch, es ist traurig und nicht wirklich angemessen. Aber es gibt ja Dinge, die sich innerhalb von 4 Jahren vielleicht ändern könnten. Also wenn wir jetzt nochmal auf Olympia schauen oder auch für andere Wettkämpfe in der Zukunft, glaube ich, ist immer gut, wenn man oft über Themen spricht und es einfach auch, ja, auch als Sportlerin, glaube ich, genau diese Gedanken mal teilt, weil vielleicht ist es ganz oft anderen Leuten gar nicht so klar. Ich hätte zum Beispiel gar nicht gewusst, dass ihr mehr als die Menschen seid, die dann da auf der Startbahn stehen. Also
natürlich.
Manchmal weiß ich das. Es gibt Ersatzspielerinnen, aber bei der Leichtathletik keine Ahnung.
Genau, ja, aber wenn man immer davon ausgeht, in der Leichtathletik, da steht man halt alleine auf der Bahn, ne? Ja. Dann gibt es aber die Sondersituation mit der Staffel. Ja, da sind aber tatsächlich noch ein paar Leute mehr, als die da auf der Bahn stehen. Aber natürlich, woher soll das ein Laie wissen? Ne, klar.
Ja. Ja, haben wir hier auch ein bisschen Aufklärung heute geleistet. Vielen Dank, Sophia.
Immer wichtig.
Wir sind auf der Zielgeraden, weil es so schön zum Thema passt. Und natürlich habe ich noch eine schöne abschließende Frage an dich. Wie geht's bei dir weiter?
Ja, das ist eine tolle Frage. Weil jetzt denkt man sich halt so, yo, ich habe jetzt 10 Jahre auf dieses Ziel hingearbeitet und mein Ziel war ja immer, ich will einfach nur mal dabei sein, ich will teilnehmen. Ich habe mir ja niemals in meinen Träumen vorgestellt, realistischerweise vorgestellt, dass ich mal mit so einer Medaille nach Hause komme. Das ist ja auch ehrlich gesagt bei mir noch gar nicht angekommen. Das ist ja so surreal. Und jetzt ist es halt so, dass ich im September in den Urlaub fahre. Das sind aber noch gut 2 Wochen bis dahin. Und jetzt gehe ich aber noch 2 Wochen ins Training und laufe vielleicht sogar noch einen Wettkampf.
Okay.
Und da denkt man sich natürlich jetzt schon so jeden Tag im Training, boah, die Motivation, die ist schon echt auf der untersten Schwelle. Einfach, weil man gerade von dem größten Sportevent, das es halt so bei olympischen Sportarten gibt, nach Hause kommt. Was soll denn da jetzt noch kommen? Aber der Leistungssportler wäre ja kein Leistungssportler, wenn er direkt schon nicht andere Ziele im Petto hätte. Und bei mir ist es tatsächlich so, dass ich ganz gerne nächstes Jahr, weil ich es dieses Jahr aufgrund der Saisonstrukturierung nicht so realisieren konnte, eine 200 Meter zu laufen, weil das ist ja so meine Paradestrecke. Ich glaube, das kann ich auch sehr gut und da habe ich von der Entwicklung meiner Bestzeit noch sehr viel Potenzial. Das steht so auf meiner Agenda ganz weit oben, dass ich da einfach nochmal ein bisschen angreife, vielleicht sogar auch den deutschen Meistertitel über 200 Meter anpeile. Mal schauen. Und langfristig würde ich ganz gerne bei den Europameisterschaften vielleicht sogar noch eine Einzelmedaille anpeilen über 200 Meter. Das ist natürlich auch ein sehr hohes Ziel. Aber man braucht ja auch hohe Ziele, um irgendwie die Motivation zu formulieren, jeden Tag alles auf der Bahn zu lassen im Training. Ja. Und was dann natürlich bis LA 2028, bis zu den nächsten Olympischen Spielen passiert, bleibt weiterhin noch ein bisschen offen. Klar, ich bin jetzt erst 25, ich könnte auch in den nächsten 4 Jahren nochmal bei den Olympischen Spielen auf der Bahn stehen. Aber da will ich mich noch gar nicht so festlegen. Ich will das erstmal jetzt die nächsten 2 Jahre nochmal fix planen und dann sehen wir einfach. Auch mal um zu gucken, ob der Körper überhaupt noch mitspielt. Das ist ja auch immer eine sehr, sehr einschränkende Sache, wenn der Körper nicht mitmacht im Leistungssport. Deswegen ist das ja immer ein Zusammenspiel zwischen Kopf und Körper.
Ja. Definitiv, aber super spannend und dream big. Ich meine, ne, du hast bewiesen, letztes Jahr noch drüber gesprochen, großer Traum. Zack, kommst du mit einer Bronzemedaille nach Hause von Olympia. Also bin ich mal gespannt, wenn wir vielleicht dann unsere dritte Folge gemeinsam aufnehmen, was dann schon wieder alles irgendwie von deinen Träumen wahr geworden ist. Ich danke dir auf jeden Fall und wünsche dir natürlich auch viel Erfolg bei all deinen Dingen, aber jetzt auch, und das ist wirklich, glaube ich, wichtig, eine gute Erholung.
Danke.
Und immer noch eine gute Besserung. Du hast schon gesagt, bist ein bisschen angeschlagen gerade, war ja auch ein bisschen los. Und einen schönen Urlaub verdient, um das alles mal sacken zu lassen und mal ein bisschen ankommen zu lassen. Welchen Platz bekommt so eine Bronzemedaille von Olympia? Wo hängt man sich die so hin?
Ich habe in meinem Wohnzimmer eine Glasvitrine stehen mit ein paar anderen Medaillen, die ich bisher so gesammelt habe in meiner Karriere. Da wird jetzt ein bisschen Platz gemacht und da wird die auf jeden Fall präsentiert mit ein paar Erinnerungsbildern. Ich lasse mir da was einfallen, aber auf jeden Fall wird sie ins Wohnzimmer in diese Vitrine kommen, da bin ich mir ziemlich sicher.
Ja, okay, super. Gut vorbereitet auf jeden Fall.
Klaro.
Sehr schön. Sophia, wirklich tausend Dank. Ich weiß, du hast jetzt viele Termine gehabt und ich freue mich, dass du für uns jetzt schon ein zweites Mal mit dabei warst. Freue mich auch sehr, wenn diese Folge dann jetzt erscheint und hat Spaß gemacht. Also das Interview und auch dich zu verfolgen und auch diese ganze Achterbahnfahrt seit letztem Jahr und auch jetzt während Olympia. Wahnsinnig toll und spannend und ich glaube auch mental ja, das, wo man, also das ist wirklich so Next Level, ne? Also wie fühlt man sich, wenn man bei Olympia antritt? Was macht man da? Was denkt man im ersten Moment? Wie ist das in dem Stadion? Das ist einfach, ja, wirklich once in a lifetime.
Ja.
Und da freue ich mich, dass du das mit uns geteilt hast.
Sehr, sehr gerne. Vielen Dank, dass ich wieder bei euch im Podcast sein durfte. Jederzeit wieder liebend gern. Ich genieße sowas immer.
Da kommen wir drauf zurück. Ich verlinke auf jeden Fall, wie auch beim letzten Mal, nochmal in den Shownotes, wo man dich finden kann, damit man verfolgen kann, was du dir noch so alles ausdenkst und wo du teilnehmen wirst und welche Medaillen du nach Hause bringen wirst. Und ja, ansonsten freue ich mich aufs nächste Mal und wünsche dir auf jeden Fall viel, viel, viel Spaß und Erfolg bei allem, was du tust. Danke, danke.
Dankeschön.
Ciao.
Ciao, ciao.
Das war der Podcast der Deutschen Mentaltrainerakademie und des Deutschen Bundesverbands Sportmentaltraining. Hier bekommst du regelmäßig spannende Interviews, praktische Tipps rund ums Sportmentaltraining. Und wenn du eine ganz spezielle Frage hast, dann komm doch ins Q&A an jedem letzten Mittwoch im Monat online. Alle weiteren Infos in den Shownotes.